Schon zwei Wochen beschäftigen wir uns hier am Sonntag in den Predigten mit dem Buch Ruth. Es ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott auch unsere zerbrochenen Träume gebrauchen kann, um seine Absichten zu erfüllen. Und deshalb habe ich diese Predigtreihe überschrieben: Zerbrochene Träume Gottes, unerwarteter Weg zur Freude. Vier Hauptdarsteller bestimmen die Story. Eine davon ist Noemi. Und wenn wir sie jetzt fragen würden: Noemi, erzähl uns kurz den Anfang deiner Geschichte. Einige von uns waren die letzten zwei Sonntage nicht da. Dann würde sie wahrscheinlich Folgendes sagen: Ja, ich sehe jetzt Anfang des dritten Kapitels manches anders als im ersten Kapitel. Als ich mit meinem Mann Elimelech und unseren zwei Jungs wegen dieser bitteren Hungersnot von Bethlehem nach Moab umgesiedelt bin, da hatte ich den Traum, dass alles gut wird, dass wir diese Existenzkrise irgendwie überstehen werden, aber dann kam alles anders. Es war sehr schwer für mich, als Elimelech plötzlich starb und nicht mehr da war. Aber es sollte noch schlimmer kommen, als meine zwei Jungs später auch noch starben. Da war es ganz schlimm. Sie hatten zwei nette moabitischen Mädchen geheiratet. Dafür war ich sehr dankbar und ich dachte, jetzt wird es wieder aufwärts gehen. Aber das kam ja ganz anders. Als die Jungs starben, starb bei mir auch jede Hoffnung. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott mir meine Familie zerstört. Jahwe ist doch der Allmächtige. Er hätte das ganze Leid und den Tod verhindern können, aber er hat es nicht getan. Damals dachte ich, das ist jetzt die Strafe. Wir hätten nie nach Moab kommen sollen, nur um dort ein besseres Leben zu suchen. Jetzt hat der Herr seine Hand gegen mich ausgestreckt. Es war eine sehr dunkle, bittere Zeit für mich. Als ich hörte, dass die Hungersnot in Juda vorbei war, da habe ich mich entschieden, wieder zurück in meine Heimat zu gehen. Ruth, meine Schwiegertochter, die gute, treue Seele, sie wollte unbedingt mitkommen. Sie war sowas von entschieden, obwohl ich ihr sehr zugeredet habe, ihr Glück bei sich zu Hause in Moab zu suchen, ließ sie sich nicht überreden. Sie hat mir so viel Liebe gezeigt. Aber wisst ihr, sie hat sich nicht nur an mich gehängt, sondern auch an unseren Gott, den Allmächtigen. Obwohl ich selbst in meiner dunklen Zeit so enttäuscht und verbittert auch gegen Gott war, hat Ruth ihm trotzdem vertraut. Als wir zurück nach Juda kamen, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Wir wurden zwar freundlich dort wieder aufgenommen, aber für mich blieb alles noch sehr dunkel. Irgendwie mussten wir überleben. Und so ging Ruth auf die Felder zur Nachlese. Und stellt euch vor, was dann passierte. In seiner Vorsehung hatte es Gott so geführt, dass meine liebe Schwiegertochter gerade auf dem Feld Ehren auflesen durfte, dass Boas, einem Verwandten meines verstorbenen Mannes, Elimelech gehörte. Das kann doch kein Zufall sein. Die zwei haben sich kennengelernt. Und ich bin richtig begeistert von Boas. Was ist das für ein großzügiger, gottgläubiger Edelmann? Er hat Ruth nicht nur Versorgung, sondern auch Sicherheit auf dem Feld angeboten. Und natürlich hat sich Ruth in ihrer demütigen Art, so wie sie eben ist, bedankt. Sie ist ja so bescheiden, immer höflich. Einfach eine tolle Frau. Und ich habe wirklich den Eindruck, von dem, wie sie von diesem Boas erzählt und was sie erzählt, die zwei mögen sich. Außerdem wäre es ja sogar möglich, dass Boas unser Löser wird. Das war damals bei uns so eine Sitte, die gibt es heute in eurer Zeit nicht mehr. Wenn das nicht Gottes loyale, barmherzige Gnade ist, die hier wirkt. Wir haben unter Gottes Flügeln Zuflucht gesucht und jetzt erleben wir seine Gnade. Und wisst ihr, was ich jetzt verspüre? Ist Hoffnung. Auch wenn Gott den Tod meines Mannes und meiner beiden Söhne zugelassen hat, kann ich jetzt trotzdem glauben, Gott ist gut. In das Dunkel meiner Seele scheint ein heller Lichtstrahl. Und ich kann jetzt von meinem zerbrochenen Traum wegschauen und wieder auf mehr hoffen, auf etwas, was Gott tun kann. Aber am besten ihr hört, wie der Heilige Geist unsere Geschichte weitererzählt. Sie steht an ihrem Wendepunkt. Und vielleicht klingt sie in euren modernen Ohren etwas fremd. Aber hört genau hin. Es sind Gottes Worte, auch für eure Zeit. Ruth, Kapitel 3. Die Verse 1 bis 5. Noemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, das ist Ruth, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Ruhe verschaffen ist ein anderer Ausdruck dafür, einen Ehemann für dich finden. War damals üblich, dass die Eltern die Ehen für ihre Kinder arrangierten, ist heute übrigens im Nahen Osten, in manchen Ländern wie Afghanistan und ja, Iran und so weiter, auch noch so. Vers 2. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich. Und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin und decke und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Meine lieben Geschwister, ich habe dieses Kapitel überschrieben, strategische, rechtschaffene Suche nach der erlösenden Liebe. Denn es geht hier um die Frage, was tun Menschen, die wieder Hoffnung schöpfen? weil sie sich bewusst sind der Fürsorge Gottes und weil sie sich dieser Fürsorge anvertraut haben, weil sie glauben, dass Gott gute Absichten in ihrem Leben verfolgt. Was tun diese Menschen? Wie verhalten sie sich? Was tut ein gottgläubiger Mann und eine gottabhängige junge Frau und eine schon ältere gottanbetende Frau, wenn sie erfüllt sind mit Hoffnung in die loyale, gnädige Chesed-Liebe Gottes? Und sie verhalten sich strategisch rechtschaffen auf ihrer Suche nach der erlösenden Liebe. Strategische Rechtschaffenheit, dieses Wortpaar beschreibt ziemlich gut das Verhalten der Hauptcharaktere in diesem Kapitel. Und mit Rechtschaffenheit meine ich das Bestreben, das zu tun, was gut ist, was recht ist, nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott. Und strategisch bezeichnet eben das bewusste, absichtsvolle, geplante Handeln. Es gibt ja sowas wie eine passive Rechtschaffenheit, die einfach versucht, das Böse zu vermeiden. Aber strategische Rechtschaffenheit ist initiativ, ist aktiv. Sie träumt davon, wie man etwas gut machen kann. Und in unserem Text ist dieses Handeln motiviert von Hoffnung. Denn Hoffnung lässt uns wieder träumen. Das lernen wir von Ruth, Kapitel 3. Sie hilft uns, integer und rechtschaffen vorwärts zu gehen. Hoffnung in dem Wissen, dass ein souveräner Gott für uns ist, beflügelt und bewegt uns hin zu strategischer Rechtschaffenheit. Wir sehen sie in Noemi, wir sehen sie in Ruth und auch in Boas in diesem Kapitel. Zunächst mal lasst uns Noemis Strategie in diesen ersten 5 Versen uns anschauen. Offensichtlich hat sie eine Strategie. Sie hat plötzlich einen Plan. Und das lehrt uns auch etwas. Menschen, die sich gern als Opfer sehen, haben selten Pläne. Solange Noemi nur sagen konnte, der Allmächtige, der hat mich betrübt, er hat mir bitter zugesetzt, konnte sie keine Strategie für die Zukunft entfalten. Eine Folge von Depression ist übrigens gerade diese Unfähigkeit, zielbewusst und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Als aber Noemi sich der loyalen Gnade Gottes wieder bewusst wird, erwacht in ihr auch wieder die Hoffnung und motiviert sie, strategisch zu handeln. Sie sieht die Möglichkeit einer Wiederheirat von Ruth gegeben und sie beginnt zu planen. Meine Lieben, es ist so wichtig, dass auch wir immer wieder einander ermutigen zur Hoffnung. Denn nur hoffnungserfüllte Gemeinden können planen und strategisch unterwegs sein. Gemeinden, die keine Hoffnung mehr haben, dass sie noch etwas bewegen und einen Unterschied machen können in dieser Welt, entwickeln eine Haltung des Erhaltens oder einen sogenannten Erhaltungsmodus, der sehr gefährlich sein kann. Man kehrt sich nach innen und dreht sich dann irgendwann mal nur noch um sich selbst. Aber wenn eine Gemeinde der souveränen Liebe Gottes vertraut, beginnt auch die Hoffnung zu wachsen. Und Rechtschaffenheit ist dann für sie auf einmal nicht nur diese Bedeutung, Böses zu vermeiden, sondern sie beginnt, sich aktiv und strategisch zu bewegen. Das können wir als Gemeinde hier, glaube ich, lernen von Noemi. Sie ergriff die Initiative, für Ruth einen Mann zu finden. Das war ihr Ziel. Sie hat in Boas, den Verwandten ihres verstorbenen Mannes, den sogenannten Löser erkannt, nach dem Leviratsehengesetz oder der Schwagerehe. Konnte ein naher Verwandter zum Löser oder zum Erlöser werden, indem er die Witwe eines verstorbenen Verwandten heiratete und ihr Nachkommen schenkte? Und auf diese Weise blieb eben der Familiennamen und der Besitz der Familie erhalten. Boas war zwar nicht der Bruder Machlons, dem verstorbenen Ehemann Ruths, aber als naher Verwandter qualifizierte er sich doch als Levier, als Löser. Und das weckte neue Hoffnung in Noemis Herz. Sie sieht das übrigens auch als Fügung Gottes. Das wissen wir noch aus letztem Kapitel, Kapitel 2. Und so denkt sich Noemi eine gewisse Strategie aus, wie es zu einer Lösung kommen kann. Davon haben wir gerade gelesen in diesen Versen 1 bis 5. Aber man kann natürlich diese Verse kaum lesen, ohne dass auch Gedanken aufkommen, wie zum Beispiel, sorry, aber was ist denn das für eine Strategie, die Noemi hier hat? Ist das ein redlicher Plan? Kann man das als rechtschaffen bezeichnen, was sie ihrer Schwiegertochter da rät? Nimm ein Bad. Zieh dein schönstes Kleid an. Vergiss nicht, dein Versace-Parfüm aufzutragen. Und wenn es dunkel wird und dich niemand sieht, dann geh zur Tenne, wo gedroschen und geworfelt wird. Und wenn alle schlafen, dann geh zu Boas und decke seine Füße auf und leg dich neben ihn hin. Wir lesen das und würden am liebsten sagen, hallo Noemi, ist das deine Strategie? Was denkst du, wohin das wohl führen wird? Und Noemi antwortet in Vers 4, er wird dir sagen, was du tun sollst. Sage noch einer, die Bibel sei kein spannendes Buch. Es ist wirklich hier nicht eindeutig, warum Noemi gerade diese Strategie wählte, um Ruth und Boas zusammenzubringen. Wir denken heute, meine Güte, wäre ein offenes Gespräch einfach nicht angebrachter gewesen, statt so ein andeutendes Mitternachtsmanöver zu riskieren? War ihr denn nicht bewusst, dass der Schuss auch nach hinten hätte losgehen können, indem Boas vielleicht gerade in seiner moralischen Empörung ablehnend reagiert und Ruth fortschickt? Mensch, was bist du für eine? Oder vielleicht genau das Gegenteil tut, nämlich nach dem guten Essen und dem roten Karmelwein der Versuchung nicht widerstehen kann, mit Ruth Sex zu haben. Oder war sich Noemi wirklich so sicher, dass Boas den Heiratsantrag von Ruth annehmen wird? und in seiner Integrität sich auf keinen Fall auf eine unrechtmäßige sexuelle Beziehung mit Ruth vor der Ehe einlassen wird? Der Erzähler sagt uns nicht deutlich, warum Noemi diese sexuell sehr verlockende Strategie wählte, um Boas für Ruth zu gewinnen. Es gibt einen kleinen Hinweis später. Aber an dieser Stelle bleibt die Geschichte sehr spannend und auch zweideutig. Sie kann sich hin zu einer Szene der leidenschaftlichen, außerehelichen, verbotenen sexuellen Beziehung entwickeln oder eben zu einer erstaunenden Szene der sexuellen Reinheit und Integrität und Selbstbeherrschung. Lass uns lesen, wie es weitergeht. In den Versen 6 bis 9 wird uns Ruths Strategie vor Augen geführt. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gabenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Wer weiß, vielleicht war es ihr Parfüm, das ihn weckte, oder er hat tatsächlich kalte Füße bekommen. Ich kann mir vorstellen, wie der sich die Augen reibt. Und vielleicht dachte er auch, ist das nur ein schöner Traum oder liegt da wirklich eine schöne Frau? Vers 9, da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. In unserer heutigen Ausdrucksweise sagt sie zu Boas, übersetzt, willst du mich heiraten? Ich möchte deine Frau werden. Ist ja heute nicht mehr so üblich, da sagen normalerweise die Männer und fragen. Aber das war ein bisschen eine andere Situation hier. Aber so direkt sagt ja die Ruth das nicht. Sie drückt das eigentlich sehr poetisch aus. Breite deine Flügel über deine Magd. Und jetzt wohlgemerkt, dieser Ausdruck darf nicht so verstanden werden, wie einige meinen, als Einladung, jetzt miteinander Sex zu haben, sondern wirklich als Bitte um Heirat. Denn eine unrechtmäßige, außereheliche sexuelle Beziehung wird im Alten Testament als auch später im Neuen Testament verboten. Im Übrigen, und das finde ich sehr spannend und sehr interessant, eine fast identische Ausdrucksweise wie breite deine Flügel über deine Magd finden wir gerade im Zusammenhang mit einer Liebesbeziehung eigentlich nur einmal noch in der Bibel und das in Hesekiel 16,8. Da spricht Gott und er beschreibt Israel als eine junge Frau, mit der er den Bund der Ehe eingehen will oder eingeht. Hört genau hin, wie das hier beschrieben wird. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße, ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott, der Herr, und du wurdest mein. Eine Frau mit einem Mantel zu bedecken, bedeutet symbolisch, mit ihr die Ehe einzugehen. Und ich habe in einem Kommentar zum Buch Ruth gelesen, dass das in einigen arabischen Ländern auch heute noch so praktiziert wird, symbolisch. Nun, im hebräischen Urtext sind diese zwei Ausdrucksweisen: breite deine Decke über mich und breite deine Flügel über mich, identisch. Flügel und Mantel oder Gewand oder Decke klingen gleich. Es ist ein Wort. Der Kontext bestimmt also die Übersetzung, und deshalb übersetzt auch Luther zum Beispiel auch Ruths Antwort in Vers 9: breite den Saum deines Gewandes über deine Magd. Wie ihr wahrscheinlich nachlesen könnt in einigen eurer Übersetzungen gerade. Was sie im Grunde meint, ist also eindeutig nicht: schlafe mit mir, sondern: ich möchte die eine sein, der du deine Treue gelobst und mit der du den Ehebund eingehst. Aber ich denke, diese Ausdrucksweise, sie könnte auch noch eine andere, vielleicht sogar eine noch tiefere Bedeutung haben. Erinnert ihr euch noch an den Schlüsselvers aus Kapitel 2? Was sagt Boas zu Ruth in Kapitel 2, 12? Nun, er sagt: der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Im Grunde fragt hier in Kapitel 3, Vers 9, Ruth den Boas die Erhörung oder die Erfüllung seines eigenen Gebets zu werden. Denn indem Boas Ruth heiratet, sozusagen als Erlöser, als Goel handelt, erfährt sie und ihre Schwiegermutter ganz konkret die Fürsorge, die Zuflucht unter Gottes Flügeln. Ohne jetzt zu viel zwischen den Zeilen zu lesen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Ruth ihrer Schwiegermutter Noemi alles erzählt hat, wie Boas sie behandelt hatte, was er zu ihr gesagt hat in Kapitel 2, bei dieser ersten Begegnung, als sie hinkam zum Ehrenlesen. Und je länger die zwei darüber nachdenken, desto klarer wird ihnen, dass Boas die Ruth eigentlich mag, dass er was für sie empfindet, dass da etwas in der Luft liegt. Daran, glaube ich, lässt der Schreiber hier keinen Zweifel. Und vielleicht hat Noemi die Aussage Boas so interpretiert: weil du unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht hast, bist du die Art von Frau, die ich gerne unter meine Flügel nehmen würde. Vielleicht hat sie das so interpretiert. Für einen Mann im mittleren Alter ist es vielleicht gar nicht so einfach, einer jungen Frau, und da war offensichtlich ein Altersunterschied zwischen Boas und Ruth, er nennt sie ein paar Mal meine Tochter, einer jungen Frau jetzt Liebe zu zeigen, ist gar nicht so einfach. Wie hat das Boas getan? Nun, er hat es getan durch seine Großzügigkeit. Er hat Ruth beschenkt mit Getreide, aber ihr auch sehr wertschätzende Worte gesagt. Er hat ihr gesagt, dass er sie dafür bewundert, dass sie unter Gottes Flügeln Zuflucht suchte. Und zugleich hat er aber so gehandelt, als würde sie unter seinen Flügeln sein und sie beschenkt und beschützt und gewartet. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Noemi als die schon etwas erfahrenere Frau nach den Erzählungen von Ruth sich ziemlich sicher war. Boas ist nicht nur ein netter Philanthrop, der uns jetzt helfen will und helfen kann, da ist auch Love in the air. Boas fühlt sich zu Ruth hingezogen. Da ist eine Liebesromanze am Start. Und deshalb kommt sie, glaube ich, zu dieser Strategie und berät Ruth und sagt ihr, geh heute Nacht zur Tenne und lege dich unter seine Flügel. Zeig ihm durch deine Handlung, dass du seine Frau sein willst und warte auf seine Reaktion. Können wir uns vorstellen, wie hoch Ruths Puls gewesen sein muss, als Boas plötzlich aufwachte? Wie wird er reagieren? Wird er meine Botschaft auch wirklich richtig verstehen? Wer bist du? Fragt er verschlafen. Und sie antwortet, ich bin Ruth. Breite deine Flügel über deine Macht. Sei das Werkzeug, das Gott zur Erfüllung deines Gebets benutzt. Wow. Ich finde das hier eine unglaublich schöne Geschichte, eine reine Romanze. Und wer glaubt, dass es hier die Geschichte ist von einer begehrlichen Frau und einer durchtriebenen Schwiegermutter, der muss wirklich von einem anderen Stern sein. Da ist nichts Unsauberes, unmoralisch, unredlich, wenn wir genau hinschauen, sondern ich sehe strategische Rechtschaffenheit auf der Suche nach der erlösenden Liebe. Wie wird Boas reagieren auf Ruths Heiratsantrag? Was ist seine Strategie? Vergessen wir nicht, es ist Mitternacht. Die Sterne scheinen am Himmel und neben ihm liegt frisch gewaschen, wohlriechend und zurechtgemacht eine junge, schöne Frau, zu der er sich hingezogen fühlt und die sich ihm zur Verfügung stellt. Vers 10. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Und jetzt aufgepasst, es folgt dieses starke Wort, das uns Boas Rechtschaffenheit und seine Selbstkontrolle beschreibt, Vers 11. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es gibt ein Problem. Es ist nur ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Unglaublich. Es ist Mitternacht. Die Sterne funkeln am Himmel. Er liebt sie. Sie liebt ihn. Sie sind allein auf dem Feld. Sie liegt unter seiner Decke. Romantischer geht es ja kaum noch. und er hält sich zurück und berührt sie nicht. Wie ein erhabener Liebhaber, der sich nicht sexuell vergnügen will, solange der Bund der Ehe nicht besiegelt ist, hält sich Boas von Ruth zurück. Was für ein rechtschaffener Mann. In unserer modernen westlichen Kultur, da gilt der Grundsatz, wenn es sich gut anfühlt, tue es. Kann denn Liebe Sünde sein? Zum Kuckuck mit den ganzen schuldweckenden puritanischen Prinzipien der Enthaltsamkeit und dieser Haltung, kein Sex vor der Ehe, das ist doch alles nur frommes Zeug von gestern, das uns den Spaß verderben will. Wenn wir uns lieben, dann können wir doch auch Sex haben. So wird heute mehrheitlich eigentlich gedacht. Aber ich denke, Gottes Geist sagt den jungen Leuten hier noch was anderes. Wenn um Mitternacht die Sterne am Himmel funkeln und ihr alleine seid und das Blut in euren Adern am Kochen ist, es wird euch ganz heiß, weil ihr euch mögt, weil ihr euch liebt, begehrt, dann haltet an. Überschreitet nicht diese Grenze. Das geht meistens nur, wenn man sich eigentlich schon im Vorfeld gemeinsam eine bestimmte Grenze gesetzt hat. Seid nicht wie alle Welt. Seid wie Boas. Seid wie Ruth. Verliebt, offen, kommunikativ, respektvoll, selbstbeherrscht, verantwortungsvoll. In einem Wort zusammengefasst, rechtschaffen. Es ist gut für euch und es ehrt Gott. Boas will Ruth heiraten, weil er sie liebt. Er will der Löser sein. Aber, wir haben es gelesen, da gibt es dieses Problem. Zwischen Boas und Ruth stand das Gesetz, das vorsah, dass dem nächsten Angehörigen das Recht zukam, die Witwe seines Verwandten zu heiraten und damit die Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Boas, er war zwar mit Noemi verwandt, aber da war noch ein anderer Mann, der ihnen näher stand. Sehr respektvoll erklärt das Boas Ruth und sagt dann in Vers 13 zu ihr, bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er, dieser Mann, dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen. Ich füge hinzu, weil ich dich liebe, weil ich möchte, dass du meine Frau wirst. So wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Mit anderen Worten, lass uns vermeiden, dass da Dorfgeschichten entstehen. Das ist übrigens wirklich auch ein guter Tipp für junge Leute, die noch nicht verheiratet sind, ein Paar sind. Verhaltet euch so, dass kein unnötiges Geschwätz entsteht. Oder eure Integrität oder Reinheit in irgendeiner Weise angezweifelt werden kann. Vers 15. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf und er maß 6 Maß Gerste ab. Habe ich nachgelesen, sind circa 50 Kilogramm. Die Ruth muss also eine ziemlich starke Frau gewesen sein. und lud es ihr auf, sehr wahrscheinlich auf ihren Kopf, und ging in die Stadt. Vers 16, sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach, diese 6 Machs Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Wieder diese fürsorgliche Art des Boas, ja, die hier zum Ausdruck kommt. Und dann in Vers 8 spricht Noemi nochmal. Und sie sprach, bleib still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Kapitel 3 endet also mit dieser Reaktion Noemis. Bleib still, meine Tochter. Er wird nicht ruhen. Mit anderen Worten, vertrau Ruth. Gott wird es gut machen. Setze dein Vertrauen in Gott. Boas, der Mann, der dich liebt, er wird nicht ruhen, bis die Sache geklärt ist und er dich rechtmäßig heiraten kann. Wir haben unseres getan. Im Vertrauen sind wir strategische Schritte gegangen. Jetzt müssen wir warten. Meine Lieben, auch in unserem Leben gibt es Situationen, die nicht sofort gelöst werden können. Und jetzt, ohne allzu allegorisch zu werden, möchte ich jetzt doch noch sagen, in einem gewissen Sinne ist Boas, der Held dieser Geschichte, auch ein Schattenbild auf unseren Herrn Jesus, unseren Erlöser, unseren Bräutigam. Wir haben ja gerade Abendmahl gefeiert und daran gedacht, wie Jesus uns erlöst hat. Seine erlösende Liebe haben wir erfahren. Er hat den Preis bezahlt. Wir gehören zu ihm. Unter seinen Flügeln suchen wir Zuflucht. Aber wir sind noch nicht zusammen mit unserem Erlöser und Bräutigam. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, gedenken wir auch an das. Wir schauen auf ihn und erinnern uns an das, was er getan hat, blicken aber auch in die Zukunft, ja, ein Hoffnungsmahl. Und sehnen uns danach, dass er die Braut, die Gemeinde, uns heimholt, zu sich holt. Und wir einmal dieses Mahl mit ihm feiern können. Am Ziel, das Hochzeitsmahl. Wir sind noch nicht zusammen mit unserem Erlöser und Bräutigam. Wir erfahren noch nicht seine fühlbare, alles erfüllende Anwesenheit. Noch warten wir auf sein Erscheinen und sehnen uns nach ihm. Und vielleicht will uns Gottes Geist am Ende dieser Predigt auch das noch sagen. Warte im Vertrauen, mein Kind. Dein himmlischer Bräutigam sehnt sich auch nach dir. Er liebt dich. Du bist sein. Du gehörst zu ihm. Aus Gründen, die du vielleicht jetzt noch nicht verstehen kannst, hält er sich zurück, dein Leben mit allem nur erdenklichen Segen zu überschütten. Auch wenn er gerade jetzt noch abwesend ist, wird er nicht ruhen. wie sie alles gut gemacht hat. Du aber, Ruhe im Vertrauen. Ruhe im Vertrauen auf seine Liebe. Heute und morgen.